Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Am Mikrofon ist Marina Schweizer. Willkommen an diesem Sonntag zu 2 Stunden der Abend im Deutschlandfunk. In unserem Sondersendeschema versorgen wir Sie hier in dieser ersten Stunde erst mit Berichten zum aktuellen Tagesgeschehen. Natürlich beleuchten wir die aktuelle Lage in der Corona-Krise und die Diskussion um eine mögliche Lockerung der Beschränkungen. Vizekanzler Olaf Scholz hält weiter an den Maßnahmen fest.
Und das geschieht auch, um Leben zu retten. Und deshalb ist es aus meiner Sicht zynisch, wenn einige jetzt beginnen, darüber zu diskutieren, dass gesundheitliche Fragen hintanstehen sollen und dass wirtschaftliche Fragen vorangehen. Es geht um die Menschen und das ist das Entscheidende.
Sie erfahren hier auch, wie es im Ausland momentan aussieht. Da sind die USA und Indien unsere Station heute. Aber auch die Stichwahlen im bayerischen Kommunen haben wir im Programm und die Parlamentswahl in Mali. Den Hintergrund gibt es wie gewohnt hier ab 18.40 Uhr. Da geht es um Goldgräberstimmung in Sachsen. Im Erzgebirge soll Lithium abgebaut werden. Es ist wie in anderen Krisen, die Menschen im Laufe des Lebens durchmachen. Sie suchen nach einer Perspektive. So ist es auch momentan angesichts der Corona-Krise. Die Kontaktbeschränkungen setzen einigen zu. Menschen in ihrem Privatleben, weil Begegnungen ausfallen, aber natürlich auch Unternehmen und Solo-Selbstständigen. Und so debattieren viele bereits jetzt darüber, wann die Maßnahmen wieder gelockert werden könnten. Die Kanzlerin bittet um Geduld, aber die Debatte über die Perspektive, die hält an. Barbara Schmidt-Matern berichtet auch über einige, die weit davon entfernt sind, sich an die Regeln zu halten.
Wütende Streitereien zwischen Rad- und Autofahrern waren schon vor der Corona-Krise keine Seltenheit. Jetzt wird aus dem beschaulichen Bergisch Gladbach in Nordrhein-Westfalen ein Strafverfahren gemeldet wegen einer Spuckattacke. Ein 54 Jahre alter Radler soll demnach einen Autofahrer bei einem Streit angespuckt haben mit den Worten »Kennst du Corona?« In Berlin halten sich die meisten Passanten zwar an die Regeln.
Allerdings merken wir schon, dass es eine gewisse Emotionalisierung des Themas gibt. Es ist schon so, dass wir jetzt erstmalig auch Widerstandshandlung feststellen mussten. Einsatzkräfte wurden gestern auch angehustet mit der Aussage, man sei infiziert.
Sagt Thilo Kaplitz, Sprecher der Berliner Polizei im ARD-Fernsehen. Katharina Dröge, Mitglied der Grünen Bundestagsfraktion, verurteilt im Gespräch mit unserem Hauptstadtstudio dieses Verhalten.
Wenn es Einzelne gibt, die sich so daneben verhalten, dann habe ich da gar kein Verständnis für. Das ist absolut unverantwortlich. Mein Eindruck ist allerdings, dass die große Mehrheit der Menschen echt verstanden hat, in welcher Situation wir gerade sind.
Trotz mancher Rücksichtslosigkeiten von einem schnellen Ende der Ausgangsbeschränkungen hält SPD-Bundestagsfraktionschef Rolf Mützenich im Deutschlandfunk-Interview der Woche nichts.
Ich würde es für falsch halten, dass man darauf jetzt den Fokus lenkt, sondern man muss genau eben auch mit den Expertinnen und Experten jeden Tag weiter erörtern, ob das jetzt reicht, ob die Kurve letztlich abgeflacht werden kann. Dass wir uns diesen Fragen nach Ostern stellen müssen, weiß aber auch jeder.
Erst gestern hatte Kanzlerin Angela Merkel in ihrer Audiobotschaft aus der häuslichen Quarantäne für mehr Geduld geworben. Auch Vizekanzler Olaf Scholz von der SPD lehnt es ab, das Kontaktverbot zu lockern. Noch wichtiger ist dem Finanzminister allerdings diese Botschaft. Arbeitnehmer will der Sozialdemokrat in Zukunft besser unterstützen. Es sei gut,
dass viele Arbeitgeber sich jetzt entschließen, diesen Arbeitnehmern und Arbeitnehmern einen Zuschuss zu zahlen. Und wir wollen das unterstützen, indem wir sagen, 1500 Euro können steuerfrei gezahlt werden. Und ich hoffe übrigens auch, dass das eine Motivation für die Arbeitgeber, die noch etwas zögerlich sind, ist, das gleichermaßen zu tun.
Unterdessen fordert der Ökonom Marcel Fratscher in einem Beitrag für den Berliner Tagesspiegel, für die Wirtschaft schon jetzt einen klaren Fahrplan aufzustellen und nicht erst nach der Corona-Pandemie.
Wenn man über einen Ausstieg nachdenkt, ist es wichtig, dass man eine klare Strategie hat und das sehr frühzeitig auch an die Wirtschaft kommuniziert. Denn die Wirtschaft ist nicht wie ein Hebel, den Sie von 0 auf 1 umlegen können und einfach mal neu starten können.
Erklärt der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung im ZDF. Damit die Unternehmen nicht unter allzu schweren Klimmzügen ächzen, schlägt Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier ein Fitnessprogramm für die Wirtschaft vor. Unter anderem fordert der Christdemokrat in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, die Digitalisierung stärker voranzutreiben und die Arzneimittelproduktion statt in Asien stärker wieder in Deutschland anzusiedeln. Die Opposition reagiert zurückhaltend.
Also bei Peter Altmaier ist das grundsätzliche Problem, dass immer sehr unklar ist, was von dem, was er ankündigt, auch wirklich Wirklichkeit wird. Und das ist gerade jetzt in der Krise aus meiner Sicht Gift für die Wirtschaft.
Außerdem kritisiert die Grünen-Politikerin die schlechte Koordination der Großen Koalition. Als Beispiel nennt Katharina Dröge die heimische Produktion von Atemmasken und Schutzanzügen für Krankenhäuser und Pflegeheime.
Ich habe das Bundeswirtschaftsministerium jetzt mehrfach gefragt, gibt es jemanden bei euch, der das zusammenträgt, der guckt, wo noch Leerstellen sind, der dafür sorgt, dass jetzt Zulassungen beschleunigt werden oder solche Dinge. Und das ist immer sehr vage, das ist immer sehr ausweichend und so geht das nicht.
Auf scharfe Kritik stößt parteiübergreifend auch das Verhalten von Unternehmen wie Deichmann, H&M und Adidas, die wegen der Ladenschließungen die Mietzahlungen für ihre Filialen in Deutschland eingestellt haben. SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich erklärte im Deutschlandfunk, das jüngst verabschiedete Gesetz zum Mietmoratorium sei nicht für liquide oder für sanierungsbedürftige Unternehmen gedacht.
Deswegen hat die Bundesjustizministerin auch zu Recht nicht nur verärgert, sondern sehr scharf reagiert. Das, was wir auch in durchaus mühevollen Arbeiten begonnen haben, dass wir private Mieterinnen und Mieter schützen wollen, das war ja der Sinn der Sache gewesen. Und deswegen unterstütze ich das, was die Bundesjustizministerin auch gesagt hat.
Aus Berlin berichtete Barbara Schmidt-Matern. Um den Mangel an Schutzmasken und Kitteln einzudämmen, versucht die Bundesregierung ja den Ankauf zu beschleunigen. Dafür hat sie das sogenannte Open-House-Verfahren gestartet. Dabei sollen Anbieter mindestens 25.000 OP-Masken, Schutzkittel oder Mundschutze anbieten können. Und der Bund könnte sie zu einem von ihm selbst festgelegten Preis kaufen. Das soll alles einfacher und schneller machen. WDR, NDR und Süddeutsche Zeitung liegen Beispiele vor, wie Firmen versuchen, das Chaos am Markt auszunutzen. Arne Hell.
Eine hochwertige Atemschutzmaske konnten Zwischenhändler in Deutschland bis Mitte Februar noch für 45 Cent das Stück kaufen. Innerhalb weniger Tage explodierte danach der Preis förmlich. Plötzlich sollen Masken mit Filter mehr als 13 Euro kosten. Pro Stück. Und das von namhaften Pharmagroßhändlern. Lieferungen, die langfristig vereinbart waren, fallen teilweise einfach aus. Kliniken, Apotheker und Pflegedienste bekommen außerdem jede Menge unseriöse Angebote von Firmen, die vor der Pandemie zum Beispiel Kinderspielzeug und Modeschmuck aus China importiert haben. Häufig würden auch Schutzmasken mit gefälschten Zertifikaten angeboten. Kritik gibt es in der Medizinbranche an der Bundesregierung und den Landesregierungen. Es gäbe bis jetzt keine Koordinierung. Von den Ämtern kämen, anders als versprochen, bisher kaum Lieferungen. Das Bundesgesundheitsministerium hat angekündigt, Schutzkleidung jetzt zu festen Preisen ankaufen zu wollen. Der SPD-Politiker Karl Lauterbach aber fordert im Gespräch mit WDR, NDR und SZ, dass der Bund auch die Produktion zentral steuern müsse, über eine Bundesagentur, die Firmen in Deutschland beauftragt. Aus seiner Sicht könnten so in wenigen Monaten etwa ausreichend Atemschutzmasken hergestellt werden, ohne auf Lieferungen aus dem Ausland angewiesen zu sein.
Nach den Angaben der amerikanischen Johns Hopkins Universität gibt es in Deutschland inzwischen 58.247 Corona-Fälle. Der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, hat in einem Interview jetzt nochmals davor gewarnt, nicht zu viel von den Zahlen abzulesen. Er gab zu bedenken, dies seien Momentaufnahmen. Jedes Land funktioniere anders und befinde sich in einem anderen Stadium. Wieler warnte aber auch für Deutschland vor Zuständen wie in Italien. Georg Schwarte.
Wir müssen damit rechnen, dass die Kapazitäten nicht ausreichen. Der Chef des Robert-Koch-Instituts, Wieler, schließt nicht aus, dass auch das deutsche Gesundheitssystem durch die Corona-Krise an seine Grenzen gerät. Der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung sagte der Virologe, dass auch hier Zustände wie in Italien möglich seien. Man könne nicht ausschließen, dass wir hierzulande ebenfalls mehr Patienten als Beatmungsplätze haben. Den derzeit eher glimpflichen Verlauf in Deutschland erklärte der Virologe unter anderem mit der Tatsache, dass zu Beginn überwiegend jüngere Menschen betroffen waren, denn viele Übertragungsketten hätten in Verbindung mit Skiurlauben gestanden. Wenn jetzt mehr Übertragungen in Altenheimen oder Krankenhäusern stattfänden, stehe zu befürchten, dass der Anteil der Schwererkrankten steige. Wie auch die Kanzlerin und Vizekanzler Scholz hält Wieler eine rasche Rückkehr zur Normalität für den falschen Weg aus der Krise. Aus medizinischer Sicht, so Wieler, sollten wir alle die räumliche Distanzierung möglichst lange durchhalten. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet hatte gestern im ZDF erklärt, der Staat sei dabei, die Intensivkapazitäten in Deutschland zu verdoppeln. auch indem Reha-Kliniken umgewandelt würden. Man sei auf alles vorbereitet und müsse jetzt alles tun, damit man nicht italienische Verhältnisse wie in Bergamo bekäme.
Und genau dort, in Italien, gibt es nach wie vor keine Trendwende. Alle 1,5 Minuten stirbt dort ein Mensch an der Krankheit. Marc Dugge berichtet über eine ähnliche Lage in Spanien.
In Spanien sind in den vergangenen 24 Stunden 838 Menschen an den Folgen des Coronavirus gestorben. Das teilte das spanische Gesundheitsministerium mit. Damit bleibt die Zahl der täglichen Todesfälle auf einem ähnlich hohen Niveau wie gestern. Insgesamt sind mindestens 6.528 Menschen in Spanien an der Krankheit gestorben. Die offizielle Zahl der Infektionsfälle stieg auf mehr als 78.000. Sie dürfte allerdings in Wirklichkeit deutlich höher liegen, weil in Spanien relativ wenig getestet wurde. Mehr als 14.000 Menschen haben die Krankheit überwunden. Experten rechnen damit, dass sich die Lage in den spanischen Krankenhäusern in den kommenden Tagen weiter verschärfen wird. Diese sind teils ohnehin schon völlig überlastet. Allerdings hat sich der Anstieg bei der Zahl der Toten in Spanien verlangsamt. Vor gut einer Woche war die Zahl noch exponentiell gewachsen. Ähnlich wie in Italien ging die Kurve steil nach oben. Mittlerweile hat sie sich abgeflacht. Der Leiter der Behörde für gesundheitliche Notfälle, Fernando Simon, hatte gestern aber betont, dass die Kurve kontinuierlich sinken müsse. Es gelte nun, wachsam zu bleiben. Heute kommt die spanische Regierung zusammen, um eine Verschärfung der Ausgangssperre zu beschließen. Ministerpräsident Sanchez hatte gestern Abend angekündigt, dass ab Montag nicht lebensnotwendige Betriebe geschlossen bleiben müssen. Eine Woche vor der Osterwoche Semana Santa müssen die Beschäftigten in Zwangsurlaub. Das Gehalt wird ihnen weitergezahlt. Die nicht geleisteten Arbeitsstunden müssen sie allerdings zu einem späteren Zeitpunkt nachholen.
Jedes Land funktioniert anders. Absolute Zahlen sollte man nur mit Vorsicht vergleichen. Wir behalten die Aussage von Lothar Wieler, dem Chef des Robert-Koch-Instituts, im Hinterkopf, wenn wir jetzt auf die USA schauen. Was die registrierten Fälle angeht, sind die USA inzwischen das Land mit den meisten Infizierten. Der Präsident verzichtete aber auf eine Abriegelung von besonders betroffenen Gebieten wie New York. Jan Bösche berichtet aus den USA.
Die Corona-Pandemie schlägt in den USA unerbittlich zu. Es gibt bereits 124.000 registrierte Fälle, über 2.100 Menschen sind gestorben. Die Zahl der Toten hat sich seit Donnerstag verdoppelt. Die USA haben jetzt weltweit die meisten Fälle und innerhalb der USA ist New York am stärksten betroffen. Ein Drittel der Corona-Toten ist hier gestorben. Krankenhäuser sind überlastet, Ärzte und Pfleger beklagen einen Mangel an Schutzbekleidung und der Peak an Fällen wird erst in 2 Wochen erwartet. Deborah Briggs koordiniert die Corona-Taskforce im Weißen Haus. Sie warnte am Morgen bei NBC, alle Großstadtregionen in den USA sollten davon ausgehen, dass sie einen Ausbruch wie in New York erleben werden.
Every metro area should assume that they could have an outbreak equivalent to New York and do everything right now to prevent it.
Sie sollten alles tun, um das zu verhindern. Die Zahl der Krisenregionen in den USA steigt weiter. Los Angeles warnt bereits davor, dass die Krankenhäuser überlastet sind. In New Orleans steigen die Fälle rasant an. Detroit in Michigan gehört auch dazu. Die Bedürfnisse sind überall ähnlich. Die Krankenhäuser brauchen Gesichtsmasken, Schutzbekleidung, Beatmungsgeräte. Michigans Gouverneurin Gretchen Whitmer beklagte bei CNN einen Wettlauf der Bundesstaaten.
We the states are trying to actively get every piece of PPE that we can. We're bidding against one another.
Sie versuchten alle Schutzbekleidung zu bekommen und würden sich dabei gegenseitig überbieten. Und wenn die Bundesbehörden kämen, würden sie die Bundesstaaten ausstechen. Das ist ein Grund, warum Kritiker die Regierung von Präsident Trump auffordern, ein Beschaffungsgesetz aus Kriegszeiten auszunutzen. Damit könnten die Bundesbehörden alles Notwendige zentral beschaffen und verteilen. Ein Schritt, den Trump bislang noch scheut. Eine andere wichtige Frage ist, wie die Ausbreitung des Virus innerhalb der USA weiter eingedämmt werden kann. Präsident Trump hatte gestern laut darüber nachgedacht, den Bundesstaat New York und seine Nachbarn New Jersey und Connecticut unter Quarantäne zu stellen. Das löste laute Kritik aus, darum gab es erst einmal nur eine Reisewarnung. Andere Gouverneure nehmen das Thema selbst in die Hand, so wie Ron DeSantis in Florida.
You know, we're either trying to fight this virus or we're not. And the more people are being shuttled around all over the country, I just think it makes it more difficult.
Wenn man das Virus bekämpfen wolle, sei das schwieriger, je mehr Leute man im Land hin und her fahre. In Florida werden darum Reisende aus New York für 14 Tage in Selbstquarantäne geschickt. An der Staatsgrenze gibt es Kontrollen. Auch Rhode Island führte Kontrollen ein, um Reisende aus New York aufzuspüren. Wie es landesweit weitergehen soll, darüber will Präsident Trump bis morgen entscheiden. Dann läuft die 15-Tage-Frist aus, in der er die Amerikaner aufgefordert hatte, zu Hause zu bleiben. Trump hat immer wieder mit dem Gedanken gespielt, die Ausgangsregeln zu lockern, um die Wirtschaft anzukurbeln. Sein Finanzminister Steve Mnuchin sagte jetzt, die Entscheidung werde rein nach gesundheitlichen Kriterien gefällt.
Aus Washington berichtete Jan Bösche. In Indien herrscht schon im ganzen Land eine Ausgangssperre für 3 Wochen, ein Land, in dem 1,3 Milliarden Menschen leben. Besonders ärmere Teile der Bevölkerung leiden unter diesen Maßnahmen. Tagelöhner verlieren ihr Einkommen. Viele gestrandete Wanderarbeiter müssen zu Fuß in ihre Dörfer zurück, weil keine Züge und Busse mehr fahren. Über chaotische Zustände berichtet Bernd Musch-Borowska.
Am Stadtrand von Delhi und auf den Ausfallstraßen der indischen Hauptstadt zum Nachbarbundesstaat Uttar Pradesh spielen sich dramatische Szenen ab, seit die Regierung eine landesweite Ausgangssperre verhängt hat. Zehntausende Arbeiter aus anderen Regionen des Landes, die nach der Schließung der Baustellen in der indischen Hauptstadt arbeitslos und obdachlos geworden sind, versuchen verzweifelt in ihre Heimatdörfer zurückzukehren. Riesige Menschenmassen machten sich in den vergangenen Tagen zu Fuß auf den Weg, nachdem der öffentliche Personennah- und Fernverkehr wegen Corona eingestellt wurde. Darunter vor allem junge männliche Tagelöhner, aber auch ganze Familien, die nach dem vollständigen Lockdown, wie die Ausgangssperre in Indien genannt wird, keine Einkünfte und in vielen Fällen auch kein Dach mehr über dem Kopf haben. Raju, ein junger Mann aus dem rund 200 Kilometer entfernten Agra, war mit einem kleinen Bündel, in das er sein Hab und Gut eingewickelt hatte, zu Fuß auf dem Weg nach Hause. Wir haben auf unserer Baustelle 2 Tage lang nichts mehr zu essen bekommen und mussten hungern. Da können wir auch zu unseren Eltern zurückgehen, dachten wir. Denn das dauert hier bestimmt noch mindestens einen Monat. Und solange wir keine Arbeit haben, können wir auch zu Hause sein. Am Busbahnhof in Noida, gleich hinter der Stadtgrenze von Delhi, gibt es ein riesiges Gedränge. Hilflose Polizisten versuchen vergeblich, Ordnung in die Menschenmenge zu bekommen. Trotz der Ausgangssperre waren die Wanderarbeiter zum Busbahnhof gekommen, um vielleicht doch ein Transportmittel in ihre Heimatdörfer zu ergattern. Wir wissen nicht, was wir machen sollen. Wir haben ein kleines Kind und haben nichts zu essen. Wir müssen nach Budaun in Uttar Pradesh, aber es fährt kein Bus, deshalb gehen wir jetzt zu Fuß. Wir sind Tagelöhner, aber in Delhi gibt es keine Arbeit mehr. Wir haben nichts zu essen und auch kein Geld. Ich habe gerade mal 200 Rupien in meiner Tasche, umgerechnet knapp 3 Euro. Wie soll ich denn damit nach Hause kommen? Die Regierung von Uttar Pradesh hat jetzt angekündigt, Busse an die Stadtgrenze zu Delhi zu schicken, um die gestrandeten Menschen abzuholen. Auch die Stadtregierung von Delhi hat Hilfe angekündigt. Medizinische Teams sollen die Passagiere untersuchen, bevor sie in ihre Heimatdörfer gebracht werden. Die Arbeiterinnen und Arbeiter in der indischen Hauptstadt leben meist in einfachen Unterkünften. Ohne Einkünfte können sie ihre Miete nicht mehr bezahlen. In Indien gibt es inzwischen knapp 900 bestätigte Corona-Fälle, darunter 34 in der Hauptstadt. 24 Menschen sind, den Angaben zufolge, landesweit infolge des Virus Covid-19 gestorben.
Das war ein Beitrag von Bernd Musch-Borowska. Sie hören den Abend im Deutschlandfunk. Gleich wird es 18.29 Uhr. Gestern Abend wurde es bekannt, Thomas Schäfer, der hessische Finanzminister, ist tot. Die Behörden gehen von Suizid aus. Am Tag nach dieser Nachricht taten nicht nur Parteikollegen ihre Trauer und Fassungslosigkeit kund. Ludger Fittgau berichtet.
Der Leichnam des hessischen Finanzministers Thomas Schäfer war bereits am Samstagvormittag an einem Bahndamm in einem kleinen Ort in der Nähe der Landeshauptstadt Wiesbaden gefunden worden. Doch zunächst gelang laut Polizei die Identifizierung des Toten nicht. Unter der Überschrift »Ich bin fassungslos und geschockt« bestätigte dann jedoch gestern Abend kurz nach 21 Uhr der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier mit einer kurzen schriftlichen Mitteilung den Tod seines langjährigen Finanzministers. Heute Mittag dann folgte das persönliche Statement Bouffiers.
Gerade ihn hätten wir in einer so schweren Zeit besonders gebraucht. Die größte Herausforderung unseres Landes, sie erfordert Besonnenheit und Tatkraft. Für beides stand auch Dr. Thomas Schäfer. Er war sich dieser Herausforderung sehr bewusst. Er hat buchstäblich bis zuletzt Tag und Nacht daran gearbeitet, diese Krise finanziell und organisatorisch zu bewältigen. Wir müssen heute davon ausgehen, dass er sich große Sorgen machte. Große Sorgen vor allen Dingen darum, ob es gelingen könne, die riesigen Erwartungen in der Bevölkerung, insbesondere der finanziellen Hilfen, zu erfüllen. Ich muss davon ausgehen, dass ihm diese Sorgen erdrückt haben.
Die Polizei geht von einem Suizid Schäfers aus. Es soll einen Abschiedsbrief geben, hieß es aus Ermittlerkreisen. Noch in der vergangenen Nacht meldeten sich neben der CDU-Bundesvorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer viele weitere Spitzenpolitikerinnen und Politiker aller politischer Farben zu Wort. Mit bestürzten Statements zum Tod des hessischen Finanzministers mitten in der Corona-Krise und Beileidsbekundungen für Schäfers Familie. Er hinterlässt eine Ehefrau und zwei Kinder. Thomas Schäfer war ein politisches Schwergewicht in Wiesbaden und als mehrfacher Vorsitzender der Finanzministerkonferenz auch im Bund. Der 54-Jährige aus dem mittelhessischen Biedenkopf war vor allem aber der große Hoffnungsträger der Landes-CDU. Er galt als wahrscheinlicher Nachfolger von Volker Bouffier für das Amt des Ministerpräsidenten in Hessen. Noch vor wenigen Tagen hatte Thomas Schäfer im Landtag mit großer politischer Werbe den bisher umfangreichsten Nachtragshaushalt seit dem Zweiten Weltkrieg durchgebracht und eindringlich vor den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie gewarnt.
In der Tat, wir leben in einer unglaublich dynamischen Zeit, wobei die Dynamik keineswegs mit einer positiven Dynamik einhergeht, sondern mit ungeahnten Herausforderungen, denen wir uns zu stellen haben.
Noch gestern hatte sein Ministerium überdies eine Pressemitteilung verschickt, in der Schäfer die EU-Kommission aufforderte, in der Corona-Krise die europäische Wirtschaft deutlich besser zu unterstützen als bisher geplant. Thomas Schäfer galt auch in allen anderen Fraktionen des Landtags als ein Stabilitätsanker, als Garant dafür, dass die schwarz-grüne Landesregierung alles tun wird, um die Folgen der Viruspandemie pragmatisch so gut es geht zu mildern.
Unser Hessen-Korrespondent Ludger Fittkau berichtete. Es sind Wahlen ohne Wahllokale, die heute in Bayern stattfanden. Die Wahlberechtigten konnten nur per Briefwahl abstimmen. Der Grund liegt auf der Hand. Auch die Stichwahlen nach den Kommunalwahlen stehen unter dem Eindruck des Coronavirus. Es geht um 16 Oberbürgermeister und 18 Landratsposten und viele, viele Bürgermeisterwahlen. Aus München ist uns jetzt unser Landeskorrespondent Michael Watzke zugeschaltet. Herr Watzke, lassen Sie uns erst einmal über die Form sprechen. Wie ist das heute genau abgelaufen?
Nach allem, was ich bis jetzt sagen kann, reibungslos in ganz Bayern. Hier in München bin ich unterwegs gewesen, um mal zu schauen, ob es überquellende Briefkästen gab. Die gab es nicht, denn die Post hat extra Schichten gefahren und hat alle Briefe, die bis gestern in die Briefkästen eingeworfen wurden, auch zugestellt. Außerdem konnte man seinen Brief auch heute noch beim Kreisverwaltungsreferat direkt oder bei Bürgerzentren abgeben. Das haben 600.000 Münchner getan bei 1,1 Millionen Wahlberechtigten. Das heißt, jetzt schon kann man sagen, die Wahlbeteiligung ist deutlich höher als vor 2 Wochen bei der ersten Wahl und auch deutlich höher als vor 6 Jahren bei der letzten Kommunalwahl. Dieses Experiment, das man aufgrund der Corona-Krise gemacht hat, nämlich Briefwahlunterlagen sofort zuzuschicken und nicht erst auf Antrag, das scheint zumindest, was die Wahlbeteiligung angeht, gut funktioniert zu haben. Und das wird dann die Frage aufwerfen, warum man das nicht eigentlich immer so macht in Bayern und möglicherweise deutschlandweit. Warum sollen Menschen erst um Briefwahlunterlagen bitten müssen, wenn man sie ihnen nicht gleich zuschicken kann und sie dann häufiger wählen, als sie es bisher getan haben.
Ja, vielleicht kann man ja aus einer solchen Situation auch lernen. Wie werden denn die Stimmen jetzt ausgezählt?
Händisch, das heißt in München beispielsweise sind etwa 1100 städtische Beamte und Angestellte in großen Hallen, um diese Briefumschläge aufzumachen und auszuzählen. Sie halten besonders viel Abstand voneinander und sie lassen sich Zeit, damit sie sich nicht anstecken, damit sie niemanden gefährden. Das bedeutet auch, möglicherweise gibt es heute keine endgültigen Ergebnisse mehr, sondern erst morgen. In Regensburg beispielsweise ist man gleich dazu übergegangen, die Stimmen erst morgen auszuzählen. Also man will da nichts riskieren, denn es gab auch Kritik daran, dass man in Corona-Zeiten eine kommunale Stichwahl ausführt. Deshalb also höchste Vorsichtsmaßnahmen und Sorgfalt und Gesundheit geht vor Schnelligkeit.
Spannend sind ja die großen Städte in Bayern heute. Wo gibt es denn schon Ergebnisse?
Es gibt noch keine Ergebnisse, aber ich wage mich jetzt mal so weit aus dem Fenster und sage, in München ist die Sache eigentlich klar. Da wird der Amtsinhaber Dieter Reiter von der SPD weiter Oberbürgermeister bleiben. Er ist zwar seit Jahrzehnten der erste Oberbürgermeister, der in die Stichwahl musste, aber er wird das schaffen gegen die CSU-Kontrahentin. In Augsburg sieht es sehr gut aus für die CSU-Kandidatin Eva Weber gegen die SPD. In Nürnberg, der zweitgrößten Stadt Bayerns, wird es sehr, sehr knapp. Da stehen CSU und SPD gleich auf. Wer da die Nase vorn hat, wird man erst morgen wissen. Generell muss man sagen, in den größeren Städten lief es für die Grünen enttäuschend, denn sie sind gar nicht erst in die Stichwahlen gekommen. Insgesamt, was die Stimmenanzahl bei Stadträten und Kreistagen angeht, da haben die Grünen eigentlich sehr gut abgeschnitten, aber heute und morgen wird man vor allem über CSU und SPD reden, weil die das Rennen in den meisten Städten und an den Landratsposten unter sich ausmachen.
Die Stichwahlen in Bayern. Annahmeschluss für die Briefwahl war heute. Danke nach München, Michael Watzke. Auch in Mali finden heute Wahlen statt, Parlamentswahlen. Noch gute 3 Stunden sind die Wahllokale dort allerdings geöffnet. In dem Land gibt es zurzeit 20 bestätigte Corona-Fälle. Der politische Druck ist hoch, weil die Wahlen immer wieder verschoben wurden. Aber ob die Menschen in Mali sich wirklich für Wahlen interessieren, ist fraglich. Viele sind mit Überleben beschäftigt, weil Gewalt, Anschläge und Massaker nicht aufhören. Dunja Sadaki berichtet.
Ein weißes Auto, offenes Verdeck, ein winkender Soumaila Cissé, der sich im weißen traditionellen Gewand durch eine jubelnde Menge fahren lässt. Wahlkampf der Oppositionspartei Union für die Republik und die Demokratie. Es sind eine der letzten Videoaufnahmen von Malis Oppositionschef. Am Donnerstag bestätigte seine Partei, Cissé wurde mit 6 seiner Wahlkampfhelfer entführt. Parteisprecher Demba Traoré sagte der französischen Nachrichtenagentur AFP:
Malheureusement, au cours des opérations.
Sie wurden von einer bewaffneten Gruppe gekidnappt. Während des Angriffs wurde geschossen. 2 Männer wurden verletzt. Soumaila Cissés Bodyguard wurde angeschossen und starb leider an seinen Verletzungen. Wenig später bekannte sich eine Dschihadistengruppe, die Al-Qaida nahesteht, dazu, Oppositionschef Cissé gekidnappt zu haben. Es ist das erste Mal, dass hier ein hochrangiger Politiker gekidnappt wurde. Malis Regierung kündigte an, das Militär nach den Vermissten suchen zu lassen. Trotz des Entführungsfalls wollte der amtierende Präsident Keita die Wahlen nicht verschieben. Auch die Partei des Entführten rief zu einer massiven Wahlbeteiligung auf. Der Druck zu wählen ist hoch, da die Parlamentswahlen seit 2018 mehrfach verschoben worden waren. Dennoch bleibt die Angst vor Anschlägen auch auf Wahllokale. Die Menschen in Mali beängstigt nicht nur der Terror, sagt der 30-jährige Medizinstudent Al-Fusseini Diara aus der Hauptstadt Bamako. Die Situation im Land ist kritisch. Wir stehen am Rande einer Pandemie durch das Coronavirus. Da Wahlen abzuhalten, ist in meinen Augen unverantwortlich. Der Staat kann keine Sicherheit für die Wähler garantieren. Ob sich viele Menschen in Mali generell für die Wahlen interessieren, ist fraglich. Viele leiden unter alltäglicher Gewalt, Anschlägen und Massakern. Obwohl über 10.000 Soldaten in Mali für den Antiterrorkampf operieren, hat sich bisher kein militärischer Erfolg eingestellt. An der UN-Stabilisierungsmission MINUSMA ist auch die deutsche Bundeswehr beteiligt und bildet im Rahmen einer europäischen Trainingsmission malische Truppen aus. Die MINUSMA gilt bis heute als die gefährlichste Blauhelmmission weltweit. 11 europäische Staaten, darunter Deutschland, haben nun verkündet, die neue Taskforce Takuba gegründet zu haben. Die Spezialeinheit soll ab Sommer unter französischer Führung im Grenzgebiet zwischen Mali und Niger eingesetzt werden. Noch mehr Militär wird nicht die Lösung sein, sagt der malische Analyst Moussa Touré. Haben wir ein Problem mit der Truppenstärke? Nein, wir glauben eher, es ist ein Problem der politischen Entscheidungen. Wir wissen, wer die Terroristen sind, wir wissen, in welchen Zonen sie operieren. Wieso verfolgen wir sie dort nicht? Viele in Mali sehen die neue Spezialeinheit Takuba genauso wie die MINUSMA oder andere als ineffizient an.
Die Wahlen in Mali. Von dort berichtete Dunja Sadaki. Und das war's erstmal bis hierhin mit der Abend im Deutschlandfunk. Nach dem Hintergrund und den Nachrichten gibt es hier den Kommentar zur Debatte um die Corona-Beschränkungen. Und dann hören wir uns hier im Deutschlandfunk wieder. Dann schauen wir auch sportlich auf diese historische Woche zurück. Zum ersten Mal wurden Olympische Sommerspiele verschoben. Wir sprechen über die ökonomischen Auswirkungen für das Ausrichterland Japan, das ja ohnehin wirtschaftlich gebeutelt ist.